Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Sie erleben mich heute nicht so fröhlich, heiter gestimmt wie sonst, sondern irgendwie, ich muss sagen, das, was bundespolitisch gerade läuft, was Friedrich Merz da gemacht hat in Zusammenarbeit mit der AfD, diese Anti-Ausländer-Politik, das finde ich echt krass. Ich bin selten erschüttert, ja, ich bin ja auch schon alt und erfahren und so. Das hat mich jetzt ernsthaft erschüttert und zwar ohne Spaß.
Nee, Spaß sollte man daraus auf keinen Fall machen. Also Kollege Augstein, ich entbiete meinen Gruß zurück. Und ja, da hat der Wahlkampf mal einen echten existenziellen Moment erlebt. Oder die Politik insgesamt, einen Tabubruch, einen Wortbruch, wenngleich einen mit Ankündigung, also quasi kein klandestiner Hinterrückswortbruch, sondern einer, wo jemand sein Wort zurückgenommen hat, nämlich Friedrich Merz, der im Bundestag ja gesagt hatte, ich will keine Zufallsmehrheiten und überhaupt keine Mehrheiten mit der AfD haben, hat er vor 3 Monaten gesagt, auch nochmal wiederholt und dazu gestanden, dass er das gesagt hat und am Mittwoch im Deutschen Bundestag dann zurückgenommen und patsch, am Abend hatte man so eine Mehrheit und das ist natürlich echt eine Zäsur. Ich weiß nur nicht, ob wir klug beraten sind bei der Empörung darüber, die ich nicht so teile wie Sie, aber das sei Ihnen absolut gegönnt oder wie soll man sagen, respektiert, ob man dabei stehen bleiben kann.
Lieber Kollege Blome, Sie haben vollkommen recht, ich bleibe auch nicht bei der Empörung stehen, ich gehe direkt sozusagen zur Analyse und sage, was wir beobachten ist nicht wie in anderen Ländern, dass meinetwegen die wirklich rechtsextreme AfD sich in die Mitte bewegt, sondern die Mitte, für die ja eine Partei wie die CDU steht, bewegt sich auf die AfD zu. Was wir erleben ist die Radikalisierung der CDU. Die CDU hat sich hier ausgesprochen für und hat dem Bundestag ja einen Entschließungsantrag sozusagen aufgenötigt, der gegen das Europarecht ist, der vermutlich gegen unser Grundgesetz ist, weil es die Würde des Menschen antastet, der das Tabu bricht, nicht mit der AfD zusammen solche Sachen zu machen und dann noch auf der allerhöchsten Ebene im Bundestag bei einem der allerwichtigsten Themen in der Migration. Das heißt, es ist die Radikalisierung der CDU, die wir hier erleben.
Das sehe ich anders. Richtig ist, wie man sagt, die gesellschaftliche Mitte, die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung bei manchen Themen scheint sich nach langen Jahren der Drift, demokratisch legitimiert, in Richtung links, jetzt in die andere Richtung zu bewegen, in Richtung rechts. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese demokratische Mitte bzw. die gesellschaftliche Mitte oder Mehrheit jetzt plötzlich AfD rechts außen ist oder gar rechtsextrem. Sie bewegt sich nur in diese Richtung, wie gesagt, nachdem sie sich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in eine andere Richtung bewegt hat. Das finde ich persönlich eher normal, ein normales Spiel der Kräfte, das Pendel kommt zurück, so ist es dann, aber ist die Frage, wie weit? Und die Frage ist doch, jetzt bringe ich Sie zurück auf das Thema, auf das ist ja ganz vielen Menschen wirklich bis ans Herz, und das meine ich echt und ehrlich und gar nicht spöttisch, bis ans Herz bewegt, nämlich, dass Friedrich Merz es für nötig gehalten hat oder glaubt, es wäre eine kluge Sache, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Denn Zufall ist das natürlich nicht gewesen. Das hat er sehenden Auges riskiert und dann, in Anführungsstrichen, aufrecht, das war sein eigenes Wort, ertragen diese Mehrheit, weil er sie so und diesen Punkt so setzen wollte. Verschärfung, mindestens mal politische Stellungnahme, in Richtung einer deutlichen Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik.
Also Leute, um es jetzt nochmal klar zu kriegen, worum es hier eigentlich geht, ja, dieser 5-Punkte-Plan, den Merz in den Bundestag eingebracht hat, den er da zur Entschließung vorgelegt hat, ist ja kein Gesetz, sozusagen so eine Art Willensbekundung, sieht vor Zurückweisung von Asylsuchenden an der deutschen Grenze zum Beispiel, ja, oder umfangreiche Abschiebehaft für Ausreisepflichtige. Das sind so Sachen, wo jetzt zum Beispiel der Hamburger Innensenator, der ist zwar SPD, aber als Innensenator jetzt auch nicht so ein richtiger Linker, sagt, das bedeutet nichts anderes als Masseninhaftierung von Tausenden von Menschen allein in Hamburg, hat er gesagt, weil dafür spricht er. Und ich komme aus Hamburg, es interessiert mich also habe ich gelesen, darunter Frauen und Kinder, Leute, die hier seit Jahren leben und die sind zwar formal ausreisepflichtig, die können aber in ganz vielen Fällen de facto nicht ausreisen. Was Merz da macht, ist Trump-Politik. Das ist Original, genau das will er in Deutschland, was Trump macht mit seinen komischen Lagern, in denen er die Leute zusammenfasst, die Kriminalisierung von Ausländern im großen Stil. Das heißt, es ist eine Verschärfung auch der Debatte, eine Verschärfung des Klimas. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn wir vor diesen schrecklichen Straftaten stehen, wie in Magdeburg und in Aschaffenburg. Das ist ja genau das Problem. Das heißt, er macht die Lage viel, viel schlimmer und es zahlt ein aufs Konto der AfD. Und ich sage nochmal, das ist die Radikalisierung der CDU, das ist die Extremisierung der CDU. Die CDU will unter Merz offenbar wieder eine deutschnationale Partei werden, so wie sie das früher ja schon mal war. Und Merkel hatte die CDU zivilisiert und er entzivilisiert sie jetzt. Das ist das, was passiert.
Das sind maßlose Vorwürfe, Augstein. Das wissen Sie auch. Und das führt uns gerade nirgendwo hin, wenn Sie denen jetzt auch noch die Entzivilisierung vorwerfen. Es gibt ungefähr 40.000 Asylsuchende, ehemals Asylsuchende, denn der Gesuch ist abgewiesen, die letztinstanzlich vollziehbar ausreisepflichtig sind, weil auch alle Papiere da sind, sie ausreisen zu lassen, die aber aus tausenderlei, wenn man so will, jeweils situativen Gründen es dann doch vermeiden können, ausreisen zu müssen. Das ist vollziehbares Recht, das nicht vollzogen wird, weil der Aufwand zu groß ist, weil die Mittel zu klein sind, weil der Wille vielleicht fehlt, das sei dahingestellt. Über diese Gruppe reden wir jetzt erst einmal und über die Frage, ob man unter dem hochemotionalen, meinetwegen sogar auch bisweilen irrationalen Eindruck, den solche Messermorde, solche Anschläge und Attentate hinterlassen, weiterhin sagen können, mit diesem Zustand eines nicht vollzogenen, weil angeblich nicht vollziehbaren Rechts müssen wir weiterleben. Oder ob eine Partei, die nun mal Law and Order als Rechts der Mitte im Wappenschild führt, irgendwann sagen muss, es geht so nicht. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit. Mithin das ganze System verliert seine Glaubwürdigkeit, wenn wir vor diesen Umständen kapitulieren und immer neue, derweil uns die Lage in der Gesellschaft anfängt, wirklich zu kippen unter dem Eindruck dieser Anschläge. Das kann eine Partei rechts der Mitte, ehrlich gesagt auch eine sozialdemokratische Partei, eigentlich nicht zulassen. Und an dem Punkt waren wir jetzt. Was folgt aus diesem Punkt? Ja, nach einem weiteren Anschlag, nur noch den Satz. Eine weitere Runde von ehrlich gemeinten Trauer- und Beileidsbekundungen und ansonsten bitte haben Sie Geduld, bis manche Maßnahmen wirken. Oder brauchte es, zweite Variante, so einen Aufschlag, der den Wert dieses Signales höher einstufte, als den Schaden des Tabubruches, es mit der AfD gemeinsam eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gehabt zu haben.
Also, das Problem ist komplex. Ich würde gerne sozusagen auf das, was Sie gesagt haben, eingehen und es in zwei Stränge aufspalten. Nämlich einmal die Frage, ist überhaupt die Art und Weise, wie die Politik mit diesen Vorgängen in Aschaffenburg und Magdeburg reagiert, die richtige? Und die andere Frage ist, ob es klug ist, Versprechen zu machen, von denen man jetzt schon weiß, dass man sich nicht halten kann. Denn das ist natürlich das, was Merz da macht. Und bei dem Punkt möchte ich jetzt mal kurz bleiben. Denn er suggeriert doch den Leuten, ich hau jetzt hier auf den Tisch, ich greife jetzt hier richtig durch, Europarecht interessiert mich gar nicht mehr, ich mache das jetzt einfach, damit ihr mal seht, dass ich richtig handeln kann. Das ist die Trump-Manier sozusagen. De facto, das sagen Ihnen alle Leute, die sich damit beschäftigen, ist die Wirksamkeit zero. Sie ist sowieso zero, weil der Entschließungsantrag, der jetzt das Tabu gebrochen hat, der hat ja gar keine Konsequenzen. Das wird jetzt ja auch gar keine, daraus entsteht ja gar kein Recht, sondern das war eine reine symbolische Handlung, die sozusagen allen die Stimmung vermiest hat. Technisch sozusagen ändert sich an der Sicherheitslage der Menschen nichts. Selbst wenn er jetzt Bundeskanzler würde und er würde wirklich alle Leute an der Grenze aufhalten, würde sich an der Sicherheitslage der Deutschen lange Zeit nichts ändern, denn die Menschen, die bereits hier sind und von denen sind nun mal leider ein großer Teil oder ein gewisser Teil irre und durchgeknallt und bekloppt und haben halt ein Problem und ich weiß nicht was, weil sie traumatisierende Fluchterfahrungen hatten, um die hat sich dann keiner mehr gekümmert als vorher. Das heißt, der populistische Politiker verspricht etwas, was er nicht halten kann. Und das loben Sie hier als Fortschritt in der deutschen Politik?
Augstein, lieber Kollege Augstein, in der Sache möchte ich Ihnen wie folgt antworten. Erstens ist der Anschlag, der Mord in Aschaffenburg, auch nach Ansicht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zustande gekommen. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser Mensch, dieser Mann noch in Deutschland war, obwohl sein Fall klar war und er hätte ausreisen müssen, aber wegen der Überlastung der Ämter durch die schiere Zahl der Fälle dem nicht schnell genug und vielleicht auch nicht nachdrücklich genug Rechnung getragen wurde.
Aber ganz kurz, das ist doch ein verrücktes Argument.
Moment, ganz kurz.
Das bedeutet aber doch, nein, das ist wichtig, das ist doch wichtig. Worin liegt das Staatsversagen? Liegt das Staatsversagen darin, dass man dann diese, das Staatsversagen liegt doch darin, dass man nicht genug Ressourcen vorhält, um mit all den Menschen klarzukommen, die hier sind. Das ist doch das Staatsversagen. Das heißt, einerseits können sie doch nicht, wie Angela Merkel das gemacht hat, die Grenzen offen lassen und die Leute alle reinlassen. Und dann haben sie aber nachher gar nicht die Kapazitäten, um sich um die Leute zu kümmern. Wir sind jetzt im Jahr, sind jetzt 10 Jahre nach 2015, 10 Jahre danach.
Augstein.
Und haben immer noch nicht genug Stellen in den Behörden, um sich um die Leute zu kümmern?
Ja, das kann man jetzt beklagen. Und ich glaube, es sind ganz viele Stellen hinzugekommen. Es ist aber eben auch eine große Zahl von zusätzlichen Asylanträgen wieder hinzugetreten, von dem Niveau aus, das Angela Merkel dann mehrere Jahre vor Corona erreicht hatte, irgendwas zwischen 100 und 150.000 Asylanträgen pro Jahr. Und in der Ampelzeit nach Corona war es doppelt so viel. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der schieren Zahl und der Überforderung der Ämter, die dann tragischerweise, nicht monokausal, ist doch klar, aber immerhin ein Grund dafür sind, dass es zu solchen Anschlägen kommen kann. Und das können Sie zumindest, was den weiteren Zufluss von Asylsuchenden versuchen zu ändern, indem Sie diese Zahl versuchen, radikal nach unten zu drücken. Das senkt natürlich das Gefühl von Überforderung und auch in der Realität die Überforderung der Ämter.
Ja.
Der Antrag, das ist doch ganz klar. Jetzt, und die andere Frage war, ist es populistisch, etwas anzukündigen, von dem man mehr oder minder sicher weiß, dass man es nicht vollständig wird erfüllen können, diese Versprechung oder diese Ankündigung. Und die Antwort lautet ja, nach gängiger Definition ist das populistisch. Ich frage mich nur, und das frage ich wirklich ehrlich und offen und in der Hoffnung auf eine ehrliche Antwort, ich frage mich nur, ob diese Form von Ankündigung nicht trotzdem, obwohl jeder ahnen oder wissen kann, dass das nicht komplett und schon gar nicht richtig schnell erfüllt werden wird, nicht trotzdem eine befriedende Wirkung auf die Bevölkerung, auf die aufgeraute gesellschaftliche Stimmung haben wird.
Nein, hat es nicht. Ich verstehe Ihre Frage. Ich verstehe sozusagen auch das Kalkül dahinter. Ich lehne das zwar ab, weil ich finde, das ist eine Volksverarschung, aber meinetwegen. Ich glaube nur, dass es so nicht funktionieren wird, denn die Leute sind nicht so doof und das Gedächtnis ist auch nicht so kurz. Die Leute werden dann, wenn Herr Merz verspricht das jetzt alles und macht das und erweckt diesen Eindruck. Die Wahrscheinlichkeit, dass er trotzdem gewählt wird, ist ja relativ hoch. Wenn im April, Gott bewahre, noch ein neuer Anschlag dieser Art kommt, was passiert denn dann? Was wird denn dann eigentlich angekündigt? Wird dann gesagt, so jetzt müssen wir noch mehr Leute einsperren. Das heißt, er begibt sich in eine Eskalationslogik hinein, aus der er selber nicht mehr rauskommt und wo am Ende nur die AfD gewinnt. Denn wenn sie einmal sowieso gar keine Moral mehr haben und ihr denkt, der Nationalsozialismus war nur ein Fliegenschiss der deutschen Geschichte, dann sind sie natürlich auch vollkommen befreit für alles. Sie können dann sozusagen immer irrsinnigere, perversere Abschiebeszenarien sozusagen entwerfen. Da kommt er doch gar nicht mehr nach. Deshalb meine ganz einfache Frage. Was macht Friedrich Merz, wenn im April noch so ein Anschlag passiert? Was sagt er dann? Und er ist dann Kanzler.
Ja. Wenn er bis dahin die Gelegenheit bekommen haben sollte, ist ernsthaft anders, meinetwegen, wenn Sie es brachialer, auch juristisch riskanter versucht haben wird, wird er viel leichter und viel glaubwürdiger sagen können, absolute Sicherheit gibt es nicht, wir haben jetzt noch mehr versucht und nehmen natürlich zur Kenntnis, dass das die Risiken senken wird, aber nicht auf null.
Das glauben Sie doch selber
Moment,
nicht.
Moment, jetzt muss ich auch mal ausreden. Die Sätze, ernst gemeint, ehrlich gemeint, das nehme ich jedem ab. Von Olaf Scholz nehmen wir nur ihn. Absolute Sicherheit kann es niemals geben. Stoßen, glaube ich, vielen Menschen inzwischen doch deshalb auf, weil sie sagen, ja klar, das weiß ich auch, dass es absolute Sicherheit niemals geben kann. Aber was tust du dafür, dass die relative Sicherheit höher wird? Und diesen Aspekt, diese Herausforderung bzw. diesen Wunsch aus der Bevölkerung biegt er beiseite, indem er sagt, ja, es ist wie es ist, es gibt halt keine absolute Sicherheit. Sie müssen als Politiker inzwischen mehr liefern, um diesen Satz sagen zu dürfen.
So, und jetzt würde ich gerne zum zweiten Punkt, denn ich habe vorhin gesagt, was Sie gesagt haben, würde ich gerne in zwei Stränge aufsplicen. Und jetzt kommt der zweite Strang. Der zweite Strang ist nämlich, ist eigentlich die Art und Weise, wie die Politik reagiert auf diese Vorgänge, die richtige von der ganzen Idee her. Denn jetzt ist es doch so, wenn Magdeburg übrigens, Entschuldigung, fällt hier auch gar nicht rein, weil der Mann war überhaupt nicht ausreisepflichtig und gar nichts. Der hat hier gearbeitet, der war einfach verrückt. Deshalb ist sozusagen der Magdeburg-Fall vollkommen anders gelagert. Das heißt, und da gab es die Zahl der Opfer ist ja viel, viel höher und das Verbrechen war wirklich unsagbar schrecklich, was er gemacht hat. Er war einfach psychisch krank. Trotzdem wird aber Magdeburg hier immer in einem Zug mitgenannt. Dabei passt es überhaupt nicht rein. Und das ist, da merken Sie schon das Problem. Das heißt, das Problem liegt darin, dass die Politik, und zwar auf der allerhöchsten Ebene, ja, Kanzler, Oppositionsführer, Kanzlerkandidat, sich diese Fälle zu eigen macht, sich persönlich zuständig fühlt dafür, dass in Magdeburg ein Wahnsinniger mit einem Migrationshintergrund, mit seinem Auto viele Menschen tötet. Ein anderer Wahnsinniger mit einem Messer ein kleines Kind tötet. Plötzlich ist der Kanzler persönlich dafür zuständig.
Aber das ist doch selbstverständlich.
Nein, das ist es nicht. Denn Entschuldigung, in einem Land mit 80 Millionen Leuten sterben jeden Tag Menschen, werden umgebracht, okay. Passieren schreckliche Dinge.
Augstein, ich verstehe, was Sie sagen wollen. Aber jetzt stellen Sie sich nur folgende Frage und dann geben Sie sich selbst die Antwort. Könnte der Bundeskanzler nach so einem Anschlag wie in Magdeburg darauf verzichten, zu kommen und sein Beileid auszudrücken? Weil es hat ja nichts mit ihm zu tun.
Nein, ich finde, dass er kommen soll und sein Beileid ausdrücken soll, aber er soll nicht kommen und den Leuten sagen, dass das passiert ist, ist schrecklich und irgendwie sind wir schuld daran, dass das passiert ist und ich verspreche euch, jetzt kommen Maßnahmen, damit das künftig nicht passiert. Aber das ist aber das, was bei Aschaffenburg passiert, dass man sagt, der Staat ist eigentlich schuld, dass das passiert ist und deshalb muss der Staat das auch korrigieren. Das ist die Merz-Logik und diese Logik ist falsch.
Die Politiker können sich gar nicht dagegen wehren, selbst wenn sie es wollten, und das hielte ich für einen Fehler. Aber auf jeden Fall werden sie von den Bürgern für zuständig erklärt. Wir haben euch gewählt, sorgt für Sicherheit, tut so viel, wie ihr könnt und mehr als bislang für Sicherheit. Und diese Zuständigkeit entsteht automatisch durch den Blick der Bürger auf die Instanzen, die für die öffentliche Ordnung oder die öffentliche Sicherheit, für das geregelte Zuwandern oder auch Nicht-Zuwandern zuständig sind. Das ist auch selbstverständlich. Die Frage ist doch eher, wie reagieren die Leute, wie reagieren die Politiker darauf, auf diese Anforderung, auf diese Anspruchshaltung, die ich absolut berechtigt finde, dass die Leute das Gefühl haben wollen, ihr Staat hat die Kontrolle über die Lage, schafft damit Sicherheit als Grundlage für Vertrauen in eben diesen Staat. Übrigens das, was uns Stefanie Stahl, die Psychologin, in der letzten Runde hier erklärt hat. Das sind die drei Kernbegriffe, in denen das ablaufen muss, um die Lage zu befrieden, die gesellschaftliche.
Also es gibt hier immerhin einen Menschen, der ganz offensichtlich nicht ihrer Meinung ist. Eine Person, die sich auch ein bisschen auskennt in dieser ganzen Thematik. Und die da auch ganz schön dicht dran ist und war, nämlich Angela Merkel. Die hat sich ja jetzt eingeschaltet in diesen Wahlkampf. Ehrlich gesagt, auch ein Riesending, auch ein Riesenskandal, wenn man so möchte, weil sie als gute Elder States-Frau sich ja wirklich immer zurückgehalten hat, sich nicht wichtig macht, finde ich. Ich finde, sie macht das sehr anständig und würdevoll. Jetzt hat sie sich aber mit einer Pressemeldung gemeldet und ist ihrem Nachfolger sowas von in die Kniekehlen gegrätscht und hat gesagt, das, was er da gemacht hat mit den Stimmen der AfD, ist ein Wortbruch und den hätte er nicht tun dürfen.
Da haben Sie recht auch schon. Das ist spektakulär, was sie da macht. Man könnte auch sagen, sie bricht oder sie versucht, Friedrich Merz das Rückgrat seines Wahlkampfes zu brechen. Und man muss sich fragen, warum sie das tut. Wahrscheinlich ist sie in der Sache wirklich absolut anderer Meinung, insbesondere mit dem Blick auf die europapolitischen Folgen einer mehr oder minder funktionierenden Grenzschließung. Das schlägt ja Friedrich Merz vor, für alle Asylsuchenden und Flüchtlinge, die aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland kommen. Und das ist dann eben die große, große Masse. Also man würde dazu kommen, dass Deutschland den kleineren Nachbarstaaten, das Problem auf den Hof schiebt. Dann würde es durchgeschoben werden, wahrscheinlich in Anführungsstrichen, bis nach Griechenland und Italien, wo die Menschen ja erstmals europäischen EU-Boden betreten. Und dann sind wir ehrlich gesagt da wieder, wo wir 2014, 15 waren, dann staut es sich dort so sehr, dass irgendwann eine große Menge Menschen sich auf den Weg nach Norden macht. Davor warnt sie drastisch und natürlich arbeitet sie sich ab an dem Tabubruch, überhaupt etwas mit der AfD gemeinsam gemacht zu haben. Das heißt, von zwei Seiten attackiert sie die Wahlkampflinie, das Wahlkampfzentrum, das Neue, und Friedrich Merz, der darin steht. Das könnte ihn echt um seinen Wahlsieg bringen. Und ich weiß nicht genau, warum ihr das so wichtig war. Sie hätte viel früher an ganz anderen Stellen schon mal ihre Meinung sagen können.
Nein.
Aber in so einer neuralgischen Situation, also ich frage es mich.
Ja,
ich kritisiere es gar nicht.
Herr Blume,
ich
frage es mich. Aber ja, weil vielleicht ist es für mich, der ich jetzt der CDU nicht so nahe stehe innerlich wie Sie, leichter das zu sehen und zu verstehen. Er radikalisiert, er extremisiert die CDU. Und ich sage noch, die CDU kommt von aus Gegenden, wo ich als Jugendlicher wirklich fassungslos war und das wirklich eine gefährliche, schlimme Partei fand, die Oder-Neiße-Linie irgendwie nicht akzeptieren wollte, die tendenziell rechtsradikal war, was Ausländerfragen angeht, was Geschlechterfragen angeht. Die CDU war wirklich echt eine schlimme Partei, bis Helmut Kohl. Helmut Kohl hat die CDU modernisiert, hat sie sozusagen urbanisiert, zivilisiert. Merkel hat diesen Prozess weitergemacht. Am Schluss war die CDU echt eine anständige, liberale, moderne, große Partei. Merz dreht die Uhr zurück und das sieht sie und das nimmt sie nicht hin. Und Entschuldigung, die beiden großen Kirchen, ja, die Christlich-Demokratische Union, evangelische und katholische Kirche haben sich in einem Statement gegen diesen Merz-Kurs gewendet und haben gesagt, es sei gegen die Verfassung, es sei gegen die,
hören
gegen
sie
die
Menschenwürde. Bitte auf mit den großen christlichen Kirchen.
Nein, ich will das ganz kurz
sagen.
Sich
es ist deshalb auf jedem ihrer Kirchentage auch gegen die Ampelpolitik gewehrt haben, weil sie nämlich alles doof finden, nur im Entferntesten.
Nein, dieser Zynismus, ganz kurz.
Es ist so.
Ich respektiere
die Kirchen.
Nicht
mehr ernst. Tut mir leid.
Ich schon. Ich respektiere die beiden Kirchen sehr als Stimme von in unterschiedlichem Maße, sozusagen in unterschiedlichen Zusammenhängen, aber ich habe großen Respekt vor den beiden großen Kirchen in Deutschland. Und wenn der Unionsfraktionsvize auf diese Statement der beiden großen Kirchen im Twitter-Jargon einfach nur so twittert, so überrascht nicht, interessiert nicht. Das ist so ein Elon Musk-Kälte, das ist so eine Trump-Kälte, mit der sozusagen auf so eine ethische Intervention reagiert wird. Und dieser Weg, das ist der Merz-Weg für die Union. Und da macht Angela Merkel nicht mit. Und da bin ich aber sowas von auf ihrer Seite.
Da haben Sie völlig recht. Merkel macht nicht mit, sie mischt sich ein. Und noch einmal die Frage, frage ich mich zumindest, warum macht sie das erst jetzt? Denn die Abwicklung, mindestens mal teilweise, Abwicklung ihrer Linie, ihres Erbes, beobachten wir unter Friedrich Merz ja schon seit anderthalb Jahren. Also all die Beschlüsse, die jetzt in diesem Entschließungsantrag stehen oder aber in dem Gesetz, das am Freitag zur Abstimmung stand, kommen ja aus der Programmatik der CDU, also aus dem Parteiprogramm, aus dem Wahlprogramm. Und das Parteiprogramm ist über ein Jahr diskutiert worden und dann hat es eben diese Verschärfungen erfahren. Da war ihr das alles irgendwie egal. Ich glaube, es geht weniger um die Linie, sondern um diese Zusammenarbeit mit der AfD, also mit diese Mehrheit, die da zustande gekommen ist.
Guter Punkt.
Und das ist, glaube ich, das, was sie wirklich moralisch schmerzt.
Und super Punkt. Wir hatten vor ein paar Tagen ja das Gespräch mit Frau Stahl, der Psychologin. Sie hat ja einen ganz interessanten Punkt gesagt. Sie hat gesagt, Menschen gewöhnen sich an alles. Sie habe sich so zum Beispiel daran gewöhnt, hat Frau Stahl gesagt, mit AfD-Leuten am Tisch zu sitzen. Vor 5 Jahren, vor 4 Jahren wäre ihr das nicht eingefallen, da wäre sie aufgestanden und rausgegangen. Wenn sie heute weiß, da ist ein AfDler mit am Tisch, sagt sie einfach nur, komm, lass mal nicht über Politik reden, weil da hat sie keinen Bock drauf. Aber sie steht nicht auf, weil sie sich daran gewöhnt hat. Und das, was Merz macht, ist diesen Gewöhnungsprozess quasi den Turbo reinzudrücken und so das ist eine Beschleunigung der Gewöhnung. Das ist der Wahnsinn. Und wir werden uns in einem solchen Maß daran gewöhnen, dass ich jetzt mit Ihnen wette hier, dass wir 2029 eine Regierungsbeteiligung der AfD auf Bundesebene haben werden. Und das verdanken wir dann Friedrich Merz.
Nein. Wenn es dazu kommen sollte, was ich nicht glaube, weil ich auch 2029 nicht sehe, dass die Partei sich in irgendeiner Form zivilisiert, die AfD jetzt. Aber sollte es wirklich dazu kommen, dann doch nur, weil die AfD weiter und weiter und weiter gestiegen ist. Und dann sollten wir uns heute fragen, weshalb die AfD eigentlich die ganze Zeit, grosso modo zumindest mit Dellen und Tälern und Auf und Abs, aber unterm Strich ja deutlich gestiegen ist. Sie hat sich seit der letzten Bundestagswahl nicht halbiert, sondern knapp verdoppelt. Wie ist das gekommen? Und was kann man tun, dass sich das nicht einfach fortsetzt, indem man die Politik der Ampel einfach fortsetzt, glaube ich, würde man eher dafür sorgen, dass sich auch der Aufwärtstrend der AfD einfach fortsetzt. Woraus man den Schluss ziehen kann, dann sollten wir eine andere Politik machen, als die Ampelpolitik gewesen ist in vielen Fächern wie Migration, Energie vielleicht, Klimaschutz ein bisschen und allerlei andere Dinge. Und dann sind wir genau bei den Positionen, die Friedrich Merz da bezieht. Und leuchtet Ihnen das nicht
an? Doch, mir leuchtet vollkommen. Ich finde es gut, dass Sie das sagen, weil Sie machen jetzt nicht das, was viele linksliberale Leute machen würden, sozusagen die moralische Entrüstung, sondern Sie sagen, das Problem ist doch nicht die AfD, sondern das Problem ist, dass die Leute die AfD wählen. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Ich bin Ihrer Meinung. Ich glaube nur, dass die Reaktion falsch ist. Was wir hier erleben, ist ja tatsächlich ein Staatsversagen. Der Staat versagt, aber die Antwort darauf kann doch nicht sein, Erwartungen und Lügen aufzubauen, um sozusagen den Leuten den Blick zu vernebeln über das Staatsversagen, sondern die Antwort muss doch sein, am Staatsversagen etwas zu ändern. Und das ist das Problem. Das heißt, und das Staatsversagen sehen wir doch in ganz vielerlei Hinsicht. Wir sehen es bei der Bildung, bei der Infrastruktur, bei der Deutschen Bahn, bei den Telefonen, bei, keine Ahnung was. Ich meine, bei der Migrationspolitik. Wir sehen es übrigens im Wohnungsbau, Riesenthema. Würde ich gerne mal mit Ihnen drüber reden, über die Wohnungspolitik. Totales Staatsversagen. Weil der Quatsch. Staat, nein, pass auf, der Staat gibt Regeln vor oder macht Maßnahmen, aber kümmert sich nicht mehr um die Konsequenzen, Herr Blome. Das ist genauso das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir lassen die Leute zwar rein, aber dann kümmern wir uns nicht um sie. Und da müsste man doch ansetzen. Da müsste man den Leuten sagen, das ist ein Riesenprogramm, dass wir schaffen das, wenn wir es uns jetzt ernsthaft vornehmen, es gemeinsam zu machen. Und das fehlt mir hier komplett. Sozusagen die wirkliche Problemlösung fehlt mir hier komplett.
Auch schon, Sie begraben das unter diesen ganzen Endmoränen altlinker Programmatik. Das führt zu gar nichts. Damit haben Sie mal wieder alles und nichts gesagt. Und es geht doch nur darum, erst einmal klarzumachen, dass ein Kurswechsel sich mit dieser Partei verbinden wird. Ein Kurswechsel, meinetwegen auch radikal an manchen Stellen, zumindest manchen Feldern, mit einer neuen Regierung im Vergleich zur alten Ampelregierung. Dieses Statement ist entscheidend für alles Weitere. Noch einmal, Sie können beklagen, dass das mit der AfD zustande gekommen ist und ich finde es auch eklig. Aber es ändert nichts daran, dass in den nächsten 4 Jahren es eine andere Politik geben muss, wenn man vermeiden will, dass die Folgen der alten Politik unter anderem eine labende Wirtschaft, eine wachsende AfD, sich immer weiter fortsetzen. Das ist doch Klippschule so einfach. Wenn Sie weiter die Politik der Ampel mehr oder minder betreiben auf den neuralgischen, polarisierten, aufgerauten, hochsensiblen gesellschaftlichen Feldern, kriegen Sie dasselbe Ergebnis. Und darum muss sich da was ändern. Und das ist das Statement. Es wird sich ändern.
Ganz spannender Punkt. Wie macht Merz das? Denn die Art und Weise, Politik ist ja auch immer die Politik des Möglichen und man muss es irgendwie auch umsetzen können. Man braucht Partner dafür. Er ist ja nicht Donald Trump. Er ist sozusagen nicht der liebe Gott. Er ist eben dann doch nur Friedrich Merz in der Bundesrepublik Deutschland mit all ihren Begrenzungen. Er braucht einen Koalitionspartner. Ehrlich gesagt, SPD und Grüne, die hat er jetzt aber sowas von antagonisiert. Die drehen echt am Rad. Und falls es noch irgendwelche Linken in der SPD und bei den Grünen gibt, ja, bisher, die waren ja schon maximal an den Rand gedrängt, die haben jetzt aber auch echt Oberwasser in diesen Parteien und können jetzt sagen, mit denen wollt ihr eine Koalition machen, mit diesen AfD-Steigbügelhaltern irgendwie nicht mit uns. Und wenn jetzt selbst Merkel ihm noch dazwischen kommt und die Kirchen, worauf ich hinaus will, ist, er hat jetzt im Grunde, das ist der Aufstand der Anständigen, ja, das ist der Aufstand der Anständigen gegen Friedrich Merz. Mit wem will er eigentlich regieren?
Es ist der Aufstand der vermeintlich Anständigen für den Status quo, der ja gar kein schlechter ist. Aber es ist halt der Status quo und der kann meines Erachtens nicht bleiben. Und Steigbügelhalter, wenn sie sich in solche Metaphern versteigen und sich da auch so emotional reinfräsen und eingraben, wie das die Grünen und gerade vor allem die SPD gerade tut, in ihrer Verzweiflung, exakt gar keine Antwort inhaltlich gehabt zu haben, dann verunmöglichen sie natürlich noch mehr eine künftige Koalition. Dann überspringen wir die nächsten 4 Jahre am besten und sagen der AfD gleich, sie soll regieren. Es wird natürlich eine Koalitionsregierung brauchen und es wird davon abhängen, wie das Ergebnis der CDU-CSU ausfällt und ob man davon ablesen kann, guck mal, dieser harte Kurs hat wirklich gezogen, die sind bei 35 oder gar mehr Prozenten gelandet und dann muss sich auch ein Koalitionspartner an diesen Stellen damit abfinden, dass es offenkundig eine große gesellschaftliche Strömung gibt, die das gerne so hätte, wenn nicht sogar eine Mehrheit. Wenn er damit krachend scheitert, also bei einer Wahl, meinetwegen mit 25% abschneidet, glaube ich, ist Friedrich Merz am Wahlabend noch Geschichte. Und dann wird es eine andere CDU geben, eine ganz komplizierte Regierungsbildung, dann wird es vielleicht so weitergehen wie bisher, keine Ahnung. Dann ist aber eben auch das Votum. dann will offenkundig ein zu großer Teil der Bevölkerung diesen Kurswechsel nicht und wird mit den Folgen eines Weiter-so am Ende leben müssen. Und jetzt nochmal ein verwegener Gedanke. Wenn sich SPD und Grüne und CDU, CSU auf folgende Sichtweise einigen könnten. Die AfD war bei dieser Mehrheitsbildung, bei diesen Mehrheitsbildungen immer nur Stimmvieh. Sie hat nichts inhaltlich beeinflussen können. Sie hat sogar geschluckt, dass sie in dem einen Entschließungsantrag echt gedisst wurde, als bei einer verfassungsfeindlichen Partei bezeichnet wurde, die es zu bekämpfen gilt. Sie ist dort als politischer Gegner bezeichnet worden und hat trotzdem mitgestimmt, weil sie natürlich unbedingt diese Mehrheit haben wollte und den Moment, wo die Mehrheit sich mit ihrer Hilfe und nur mit ihrer Hilfe dann zusammenfügt. Aber in Wahrheit war die AfD Stimmvieh. So könnte man es auch sehen. Dann hätte man viel der Aufregung und der Empörung vielleicht mal anders gesehen.
Ja, also lieber Blome, echt, aber echt ihr Wort in Gottes Gehörgang. Ganz kurz nochmal eben zur CDU zurück. Ich meine, da gibt es ja vernünftige Politiker, Herrn Günther zum Beispiel oder Herrn Wüst, die ja regieren, die Koalitionsregierungen haben, die sozusagen auch wissen, wie man das macht. Übrigens im Unterschied zu Merz, der hat das nämlich auch noch nie gemacht, das Regieren. Ja, das nur mal ganz kurz in Klammern. Deshalb jetzt mal meine Frage an Sie, an den alten Politikfuchs. Was macht denn jetzt eigentlich dieses Reingrätschen von Merkel mit der CDU? Zerfällt die jetzt in zwei Teile? Gibt es dann irgendwie so eine Rechtsaußen-CDU, so eine alte CDU und eine moderne CDU? Oder was passiert jetzt? Sehen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Frage war so klug, dass Herr Blome...
Moment, das wollten wir rausschneiden.
Er muss erst... Nein, das lassen wir alles drin. Wir lassen auch das Zögern drin. Ich hab ihn in die Ecke gedrängt mit einer so klugen Frage, dass er nicht...
Nein, weiß. Die Frage ist so einfach zu beantworten, dass ich mich scheue, sie zu behandeln wie einen Sechsjährigen, aber ich steige beim Achtjährigen ein. Nein, im Ernst. Das wäre dann, sagen wir mal so, ein Zug von Angela Merkel, dessen Ende sie dann möglicherweise auch nicht bedacht hat, nämlich die Spaltung der CDU-CSU, die immer aus mehreren Flügeln bestand. Und eine Zeit lang hatte eben jener Flügel die Oberhand, wenn man so will, die Lufthoheit, der etwas liberaler, mittiger, vielleicht sogar sozialdemokratisch war, nämlich der von Angela Merkel. Auch da ist das Pendel stellvertretend für die Gesellschaft ja zurückgekommen mit Friedrich Merz, wenn man so will, in Richtung eher wieder einer älteren, früheren CDU-CSU, weil das, glaube ich, auch der Lage des Landes eher entsprach ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest bei seinem letzten Anlauf vor zwei Jahren, als er dann wirklich Chef und Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender wurde. Diese Spaltung beziehungsweise diesen Rissgraben, den es da gegeben hat, der mühsam zugeschüttet war und gekittet war, der Riss, wieder aufzumachen, ist natürlich mitten in einem Wahlkampf katastrophal, weil sich jetzt alle in der CDU zu Merz gegen Merkel, Merkel gegen Merz verhalten müssen. Das heißt, sie müssen ihre Kraft, ihre Kommunikation nach innen wenden, anstatt nach außen zu wenden, wenn sie jetzt schon nach der Antwort des Politfuchses fragen.
Wahnsinn.
Das lähmt im Wahlkampf oder bremst den Wahlkampf, macht erneut angreifbar. Und das finde ich deshalb so, wie soll man sagen, ein ungerechtfertigtes, von A bis Z unverdientes Geschenk für die SPD und vielleicht auch für die Grünen, aber vor allen Dingen für die SPD, die ja jetzt schon vor einer Koalition, einer Bundesregierung aus CDU, CSU und AfD warnt. Das ist so verblasen, das ist so bösartig.
Na gut.
Und gleichzeitig hatte der Bundeskanzler in dieser Debatte um die Entschließung und dann die spätere AfD-Mehrheit nichts, aber auch nichts vorgeschlagen, wie man denn an der Sachlage zu hohe Asylsuchendenzahlen, regen die Gesellschaft auf, brandbeschleunigt durch solche Anschläge, etwas ändern können.
Ja, wie gesagt, weil sie sind ja schon um 30% gesunken im letztes Jahr.
Sie liegen doppelt so hoch wie bei Angela Merkel zuletzt, vor Corona.
Jetzt noch eine Frage zum Spaß und zum Schluss. Was wählen Sie eigentlich, Herr Blome?
Das Richtige.
Okay. Ich wähle die einzige Partei, die garantiert nicht Friedrich Merz in einer Koalition oder in irgendeiner Abstimmung unterstützen wird. Da können Sie jetzt mal überlegen, welche das ist. Tschüss und bis nächste Woche.
Sie meinen die FDP, weil die gar nicht reinkommt?
Ich meine die Tierschutzpartei. Bis dann. Tschüss.